Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Rabe Info vom März 2011. Das sind unsere Themen: ungewisse Zukunft in Libyen, die Schwierigkeiten der Aufständischen. Ein Konflikt eskaliert, Millionen auf der Flucht in der Elfenbeinküste. Zone für Wohnexperimente, Stadt lässt sich Zeit für eine neue Abstimmung. Am Mikrofon ist der Michael Spahr, schön hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Der Regierungsrat will die Berner Kraftwerke BKW in die Pflicht nehmen. Nach der Aussprache von letzter Woche verlangt er nun, dass die BKW ihre Unternehmensstrategie grundsätzlich überprüft. Zudem soll sie sich auf eine rasche Abschaltung des Atomkraftwerks Mühleberg vorbereiten, wenn dies nötig würde. Und nicht zuletzt verlangt sie, dass die BKW ihr Rahmenbewilligungsgesuch für ein neues Atomkraftwerk nochmals ernsthaft überdenkt. Die dramatischen Vorfälle im japanischen Atomkraftwerk Fukushima hätten den Regierungsrat in seiner atomkritischen Haltung bestärkt, schreibt er in einer Mitteilung. Der Ausstieg aus der Atomtechnologie müsse jetzt eingeleitet werden. Die BKW selber teilte heute Morgen mit, sie werde sich trotz der Ereignisse in Japan nicht vorschnell von der Atomenergie verabschieden. Zum bestehenden AKW in Mühleberg schreibt sie, ein politisch motiviertes vorzeitiges Abschalten sei keine Lösung. Japan plant vorerst keine Ausweitung der Evakuierungszone rund um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima. Die internationale Atomenergiebehörde hatte wegen zu hoher Strahlung zur Räumung einer Zone geraten, 40 Kilometer rund um den Unglücksreaktor. Japan aber will abwarten, wie ein Regierungssprecher vermeldete. Wegen Regenfällen wurde die Betreibergesellschaft des AKWs TEPCO gezwungen, das Besprühen der verstrahlten Trümmer mit Kunstharz auszusetzen. Damit sollte die Radioaktivität eingedämmt werden. Der libysche Außenminister Moussa Koussa ist gestern Abend offenbar von seinen Ämtern zurückgetreten. Bekannt gegeben wurde Koussas Rücktritt vom britischen Außenministerium nach dessen Ankunft in London. Bereits am Montag war der enge Vertraute vom libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi nach Tunesien ausgereist. Danach kamen Gerüchte auf, der Außenminister sei geflüchtet. Koussa selber hat seinen Rücktritt bis jetzt noch nicht bestätigt. Mehr zur aktuellen Lage in Libyen hören Sie später in dieser Sendung. Der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad macht ausländische Verschwörer für die Unruhen im Land verantwortlich. Dies erklärte er in seiner ersten mit Spannung erwarteten Rede seit Beginn der Demonstrationen. Die gewaltsamen Proteste in der Stadt Daraa habe eine Minderheit ausgelöst, die Chaos stiften wolle, sagte al-Assad vor dem syrischen Parlament. Seit rund zwei Wochen gab es in mehreren Städten breite Proteste von Regimegegnern, die umfassende Reformen, Meinungsfreiheit und die Einhaltung der Menschenrechte forderten. Die syrische Regierung war am Dienstagabend zurückgetreten, der Rücktritt von al-Assad hingegen stand nie zur Debatte. Die Führung versprach zwar umfassende Reformen, bis anhin aber ist davon noch wenig zu spüren. Und noch zum Wetter, es ist sonnig, am Nachmittag ziehen zunehmend Wolken auf und es kann auch einzelne Regentropfen geben bei Temperaturen um 16 Grad. Morgen Freitag und am Wochenende wird es meist sonnig und sehr warm bei bis zu 23 Grad, mit am Sonntagabend in den Bergen einigen Quellwolken. Anfangs Woche wird es dann wieder kühler, es ist bewölkt mit gelegentlich Regen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Vor bald zwei Wochen begann der internationale Militäreinsatz in Libyen, gestützt auf die UNO-Resolution 1973. Gestern hat nun die NATO offiziell das Kommando übernommen. Die erhofften schnellen Erfolge lassen aber weiter auf sich warten. Machthaber Muammar Gaddafi konnte bis jetzt nicht in die Knie gezwungen werden. Nach ersten Erfolgen haben die Aufständischen zuweilen wieder an Boden verloren. Der Vormarsch der Rebellen aus Nordosten geht nicht so schnell, wie das zum Teil erwartet wurde. Wilmaral berichtet über die Hintergründe.
Die Aufständischen sind offenbar zu schwach, um gegen die Gaddafi-treuen Truppen anzukommen, trotz der westlichen Unterstützung aus der Luft. Was ihnen fehle, sei vor allem gute Ausrüstung, sagt der Libyen-Experte Andreas Dittmann, Professor für Geografie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Die militärische Situation der libyschen Aufständischen ist in zweierlei Hinsicht ganz unzureichend. Zum einen fehlt es an entsprechenden modernen Waffen, zum anderen an Leuten, die diese bedienen könnten. Und zum dritten, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, an militärischem Führungspersonal, das über die entsprechenden Kenntnisse verfügt.
Deshalb fordern einige NATO-Staaten, darunter auch die USA, die Aufständischen mit modernen Waffen zu versorgen. Dieser Vorschlag aber findet bis jetzt keine Mehrheit, denn die NATO-Staaten sind sich uneinig, ob man mit Waffenlieferungen an die Rebellen gegen die UNO-Resolution verstoßen würde. Dazu meint Andreas Dittmann:
Waffenlieferungen und Finanzhilfen und sicherlich im Moment auch sehr wichtig Versorgung mit Nahrungsmitteln, nicht nur im gesamten Nordosten Libyen, sondern ganz speziell für die Stadt Misurata, sind wichtige Dinge, die auch jenseits militärischer Einflussnahmen von der derzeitigen Resolution her abgedeckt werden.
Wer aber sind denn eigentlich diese Aufständischen, die sich gegen das Gaddafi-Regime auflehnen? Einerseits ist da der bereits ganz zu Beginn der Kämpfe gebildete Nationale Übergangsrat. Er umfasst 31 Mitglieder aus allen Landesteilen, politischen und gesellschaftlichen Lagern. Den Vorsitz hat Mustafa Abdel Jalil, ehemaliger Justizminister von Muammar al-Gaddafi.
Das sind Politiker, die zum Teil über lange Zeit vorher auch schon Gaddafi begleitet haben, über eine gewisse Zeit von Jahren. Das sind nicht, wie sie mehrfach dargestellt werden, Politdilettanten, die weder von Libyen noch von einer Nachkriegsordnung eine Ahnung hätten, sondern das sind sowohl national als auch international ausgewiesene Politiker, denen man zu einem guten Teil vertrauen kann.
Es gibt also Ansätze politischer Strukturen innerhalb der Oppositionsbewegung. Trotzdem wird die libysche Opposition im Westen oft als äußerst diffus bezeichnet. Über die Zuständigkeiten, Funktionen und Ziele innerhalb der Opposition weiß man offenbar wenig. Umso unklarer ist denn auch, wie eine zukünftige Übergangsregierung aussehen könnte. Laut Andreas Dittmann zeigt sich das darin,
dass man jetzt neuerdings, nachdem es eigentlich vom Tisch war, wieder diskutiert, welche Rolle denn eventuell islamistische Kräfte in der neuen Regierung spielen könnten. Erfahrungsgemäß ist das eine Rolle, die der Westen immer besonders hysterisch betrachtet. Man weiß eigentlich zu wenig über die innerlibysche Opposition, die es als Partei nie gegeben hat, aber die schon immer einen starken Fuß in islamistischen Kreisen hatte. Nur wie groß diese sind, ist unklar.
Dass nach Ägypten und Tunesien auch in Libyen ein Wandel hin zu einem demokratischen System möglich sei, wird von vielen Experten bezweifelt. Der Göttinger Politologe Bassam Tibi sagte gegenüber Radio Deres, wenn das Gaddafi-Regime verschwinde, werde ein Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Stämmen ausbrechen. Dem widerspricht Andreas Dittmann. Laut ihm wird der Einfluss der Stämme klar überbewertet.
Insgesamt ist die libysche Gesellschaft, ganz klar zu betonen, keine Stammesgesellschaft. Denn sie hat zwei wesentliche Prozesse durchgemacht seit den 50er Jahren. Zum einen hat ganz am Anfang, als die Gefahr, dass Stämme sich gegenseitig ausspielen würden, noch größer waren, Gaddafi aktiv dazu beigetragen, die Macht der Stämme, den Einfluss der Stämme niedrig zu halten. Und zum anderen hat sich die libysche Gesellschaft selbst durch ihre starke Urbanisierung von früheren Stammesdefinitionen gelöst und ist dadurch, dass viele Bevölkerungsanteile in Städten eigentlich leben, über 82% der Libyer leben in Städten, ist die Stammesorganisation längst nicht mehr so bestimmend, wie es in der Vergangenheit war. Insgesamt ist die libysche Gesellschaft sehr viel moderner, als man sich das in Europa häufig vorstellt.
Soweit die Einschätzungen vom Libyen-Experten Andreas Dittmann, Professor für Geografie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
95,6. Rabe Info.
Fernab der Weltöffentlichkeit im Schatten von Japan und Libyen bahnt sich in der Elfenbeinküste eine humanitäre Katastrophe an. Seit den Präsidentschaftswahlen im November versinkt das Land immer mehr im Chaos. Der Machtkampf zwischen Amtsinhaber Laurent Gbagbo und dem international als Sieger anerkannten Alassane Ouattara tobt und treibt Millionen von Menschen in die Flucht. Wilma Rall sprach heute Morgen mit dem Historiker Henri Michel Jere. Er stammt von der Elfenbeinküste und ist derzeit Gastwissenschaftler am Berliner Zentrum Moderner Orient.
Alle Augen schauen derzeit auf den arabischen Raum und währenddem versinkt die Elfenbeinküste immer mehr im Chaos. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk sprach von 1 Million Menschen, die alleine aus der Metropole Abidjan vertrieben worden seien. Wie prekär ist die Situation im Moment?
Also sehr prekär. Und was Sie gesagt haben, kann man verstehen, dass die Situation sich sehr verschärft. Aber was wir müssen auch beobachten, ist, dass haben keine Kämpfe sich gegeben eigentlich. Konfrontationen haben sich stattgefunden. Das ist nicht schlecht. Es könnte schlechter sein.
Das heißt, es gibt wenig Gewalt, trotzdem sind sehr viele Menschen auf der Flucht?
Es gibt wenig Gewalt jetzt. Also in den letzten Tagen hat es viel Gewalt gegeben, aber das war, wie kann ich das beschreiben, Ambushes, sagt man auf Englisch.
Überfälle.
Ja, genau. Aber jetzt, wir erwarteten eine Konfrontation zwischen den beiden Armeen und das hat nicht stattgefunden.
Ursache der Unruhen ist ja der Machtkampf zwischen dem ehemaligen Präsidenten Laurent Gbagbo, der nicht abtreten will, und Alassane Ouattara, dem international anerkannten Sieger der Präsidentschaftswahlen. Die internationale Gemeinschaft hat Gbagbo ja bereits mehrmals aufgefordert, den Sessel zu räumen. Offenbar erfolglos, tut sie zu wenig.
Die internationale Gemeinschaft hat einen großen Fehler gemacht. Es war nicht seine Rolle, eine Partei auszuwählen in der Elfenbeinküste. Die internationale Gemeinschaft könnte am besten als Mediator in der Elfenbeinküste sich vorstellen, nicht als der Unterstützer einer Partei. Weil Laurent Gbagbo ist als der Verlierer dieser Wahl betrachtet, aber er hat eine halbe der Bevölkerung, der ihn unterstützt. Was machen wir mit dieser Leute? So, ich denke, dass eigentlich war es eine Fehler von der internationalen Gemeinschaft, so stark eine Position zu nehmen. Es ist nicht so einfach, das ist einfach, was ich sage. Man spricht von einem muslimischen Nord und einem christlichen Süd. Aber dieses Bild, man muss auch verfälschen, verstehen Sie, weil man kann nicht von einem muslimischen Norden gegen einen christlichen Süden einfach sprechen. Ouattara oder Gbagbo sind nicht Repräsentanten von Religionen, die sind Politiker. Die haben Parteien, die haben Militanten, die haben Armeen und ja, es ist ein politisches Problem, es ist nicht ein religiöses Problem.
Wie verhält es sich in der Bevölkerung? Gibt es etwa gleich viele Anhänger für beide Präsidentschaftskandidaten?
Ja, das ist genau das Problem, dass laut den Resultaten von der Verfassungsgericht, die Gbagbo als Sieger vorgestellt haben, sagen, dass Gbagbo hat 51%. Die Spaltung ist wirklich in der Mitte. Die Elfenbeinküste ist wirklich leider getrennt. Und jeder Tag verstärkt diese Trennung.
Die Elfenbeinküste ist der weltgrößte Kakaoproduzent und die UNO hat Sanktionen beschlossen. Unter anderem wurde der Kakaoexport verboten. Sind denn solche wirtschaftlichen Sanktionen, meinen Sie, sie treffen die richtigen?
Nein, weil die Kakaosektor, die größte Sektor der ivorischen Wirtschaft, der von diesen Sanktionen affektiert ist. Und das soll nicht der Zweck sein. Die Kakaoindustrie in der Elfenbeinküste ist sehr groß. Viele Menschen arbeiten in dieser Industrie. Die meisten Bevölkerung, die meisten Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, sind Bauern. Und die sind die Leute, die von diesen Sanktionen leiden, und nicht die Regierungsleute und solche Menschen.
Wo sehen Sie dann eine Lösung? Müssten die Präsidentschaftswahlen nochmals abgehalten werden, bevor der Konflikt eskaliert? Oder wo sehen Sie eine Lösung?
Die Lösung wäre eine neue Präsidentschaftswahl. Aber das war nie als eine Lösung von der internationalen Gemeinschaft betrachtet. Das war nie als eine Lösung von der Ouattara-Anhänger betrachtet. So, heute sagen die Ouattara-Anhänger, dass es gibt keine andere Lösung als Gewalt. Das ist leider, wo wir gehen.
Und wie sehen Sie die Chancen, dass es dazu kommen wird?
Es kann, nein, nein, Ukraine. Es gibt heute leider keine Chance. Leider, weil die Ouattara-Anhänger sind sehr verstärkt. Sie haben Yamoussoukro gestern genommen, San Pedro, große Städte. Sie haben Abengourou genommen, Gagnoa, der Heimatort von Laurent Gbagbo, auch hat die Ouattara-Anhänger genommen. So, heute sie sind sehr verstärkt, sehr versichert und sie haben die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. So, die Konstellation jetzt spricht von einem zukünftigen Sieg von der Ouattara-Anhängern. So, sie haben kein Interesse in eine andere Lösung, verstehen Sie?
Sagt der ivorische Historiker Henri Michelliere, Gastwissenschaftler am Berliner Zentrum Moderner Orient.
Rabe Info 95,6.
Vor 15 Jahren stimmten die Berner und Bernerinnen gegen die Einrichtung einer sogenannten Hüttendorfzone in der Stadt Bern. Vor einem Jahr kündigte der Gemeinderat an, dass es bis Ende 2011 zu einer neuen Abstimmung über eine Zone für Wohnexperimente kommen soll. Nun wurde bekannt, dass das nicht so schnell wie geplant geht. Dafür wurde diese Woche für die alternative Wohngruppe Stadtnomaden eine provisorische Lösung präsentiert. Allerdings wird diese Lösung von bürgerlicher Seite schon wieder angegriffen. Ich wollte wissen, was die Stadt denn im Moment genau vorhat.
Für die einen ist klar, wenn die Stadt Bern Zonen für Wohnexperimente schafft, dann könnte jeder kommen und sein Hüttendorf bauen. Für die anderen wäre die Schaffung einer solchen Wohnzone ein Zeichen dafür, dass die Stadt offen für alternative Lebensformen geworden ist. Also anders als die Stadtpolitik vor 25 Jahren zu Zeiten der Zaffaraya-Unruhen, als Wohnexperimente oft mit Backern und Tränengas niedergewalzt wurden. Ein Zeichen der Toleranz wollte die Stadt 1996 setzen und ließ die Bevölkerung über eine Hüttendorfzone abstimmen. Die Mehrheit lehnte jedoch ab. Jetzt soll das Thema erneut auf den Tisch kommen. Ursprünglich sollte eine Abstimmung noch dieses Jahr stattfinden. Im Moment sieht es so aus, als dauere dieser Vorgang noch eine Weile. Laszlo Litzko vom Stadtplanungsamt erklärt, dass die Stadt zuerst die möglichen Standorte für solche alternativen Wohnzonen bestimmen will.
Es sind vier Standorte, die in Frage kommen, die näher geprüft werden zurzeit. Ein Standort ist im Bereich Riedbach, ein Standort ist im Fussacher, auch im Westen der Stadt Bern. Ein dritter Standort ist im Bereich Hasli am Bohlensee und der vierte Standort ist im Bereich Neubrück. An diesem Standort haben wir festgestellt, dass dieser Standort sich nicht eignen wird für eine langfristige Lösung. Was aber möglich ist, ist eben so eine Übergangslösung bis 2014.
Bei der Neubrück sollen die Wohnwagen der Gruppe Stadtnomaden für die nächsten 3 Jahre provisorisch einen Platz erhalten. Im Moment müssen die Stadtnomaden alle 3 Monate den Standort wechseln. Bei der Neubrück würden der Stadt Kosten von ungefähr 12.500 Franken entstehen. Für die Kritiker eines Standorts für alternative Wohnformen ist klar, solche Kosten müssten von Gruppierungen wie den Stadtnomaden übernommen werden. Laszlo Litzko vom Stadtplanungsamt bestätigt, dass die Stadt Verträge will, wie das schon heute beim Hüttendorf Zaffaraya der Fall ist.
Es ist sicher so, dass auch bei diesem neuen Standort, der geschaffen wird, solche Verträge abgeschlossen werden zwischen Stadt und diesen Gruppierungen. Und in diesen Verträgen wird die Frage der Kostenübernahme auch thematisiert.
Für den provisorischen Standort bei der Neubrück haben betroffene Anwohnerinnen und bürgerliche Politiker schon Widerstand angekündigt. Auch bei zukünftigen Plätzen wird dies wahrscheinlich der Fall sein. Deshalb will sich der Gemeinderat bei der Standortsuche Zeit lassen. Und auch die Schaffung von mehreren Alternativen steht nicht zur Diskussion.
Also der Gemeinderat sieht vor, dass eine Zone geschaffen wird. Eine Zone, die noch entwickelt werden muss. Es gibt eine neuartige Zone, eine Zone für Wohnexperimente. Und innerhalb dieser Zone wäre dann möglich, mehrere Gruppierungen anzusiedeln. Eine solche Zone benötigt eine Planungsvorlage und eine Volksabstimmung schließlich. Also das braucht es, um eine definitive Lösung zu finden.
Es wird noch eine Weile dauern, bis es zu einer solchen Volksabstimmung kommt. Die Stadt will sich keine Niederlage wie vor 15 Jahren leisten. Das dürfte allerdings auch heute schwierig sein. Die FDP-Fraktion hat angekündigt, heute Abend eine dringliche Interpellation im Stadtrat einzureichen, mit der sie die Politik des Gemeinderats in Frage stellen will. Wie dringlich die Problematik von alternativen Wohnformen wirklich ist, kann sicherlich ebenfalls in Frage gestellt werden. So wie das kürzlich der Filmemacher Andreas Berger in einem Interview mit dem Rabe Info tat, als er seinen Film Zaffaraya 3.0 vorstellte. Ein Film, in dem er Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener alternativer Wohngruppen während Jahren begleitet hat.
Wenn in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern 50 oder 100 Leuten in Bauwagen und selber gebauten Hütten leben wollen, ist das eigentlich ein Luxusproblem, und ein Problem wäre es ja erst, wenn 10.000 oder 20.000 Leute so leben müssten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 31. März 2011. In der Redaktion waren Michael Spahr und Wilma Rall. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe-Infos hören Sie morgen, wie immer, um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.